Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Wollten Sie schon immer wissen, welche Thrombozytenwerte Sie bei Frühgeborenen noch tolerieren können und wann Sie Thrombozyten transportieren müssen? Dann sind Sie ja richtig. Herzlich willkommen beim NeoCast, die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Christoph Dahme aus der Charité in Berlin. Christoph, schön, dass ich dich heute nochmal als Gast im NeoCast begrüßen darf. Nachdem wir vor einer Weile schon mal über die roten Blutkörperchen gesprochen haben, möchte ich dich so ein bisschen ausquetschen zu den Thrombozyten. Also herzlich willkommen.
Ja, gerne, dankeschön.
Diesmal muss ich dich nicht vorstellen, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, aber vielleicht doch eine Frage, wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Thrombozyten so intensiv beschäftigst?
Das war eigentlich aus der Doktorarbeit herausgeleitet. Ich habe in meiner Doktorarbeit eine Population von Patienten untersucht, nämlich Fäden oder Neugeborene mit bilateraler Nierenagenesie, weil uns interessierte, ob die messbare Erythropoietinspiegel haben und ob diese Erythropoietinspiegel normal sind. Weil wenn du keine Nieren hast, dann hast du ja ausschließlich hepatisch, also fetal, klassisch produziertes Erythropoietin. Und das war eine ganz kleine Subpopulation in der Doktorarbeit. Aber super interessant. Und das war eigentlich so um das Jahr 94 rum. Und 1994 erschien gleichzeitig von mehreren Arbeitsgruppen publiziert die Klonierung des Thrombopoietins. Mhm. Und das war eine Sensation, wenn man so gerade am hepatischen Erythropoietin arbeitet, weil sich dann sofort zeigte, okay, Thrombopoietin ist in der Leber produziert und das Thrombopoietin-Molekül hat extrem hohe Ähnlichkeiten zum Erythropoietin. Also das sind für mich ab diesem Moment Schwestern gewesen.
Okay.
Und dann habe ich angefangen, mich mit der, ich sag mal, als jüngeren Schwester Thrombopoietin auch akademisch zu beschäftigen und habe was ganz Faszinierendes gefunden, dass nämlich dieser Begriff Thrombopoietin eigentlich sehr alt ist. Der ist in den frühen 50er Jahren von Enno Kelemen, das war ein ungarischer Pathologe, postuliert worden. Der hat Experimente gemacht und hat in diesen Tierexperimenten gesehen, es muss einen humoralen Faktor geben, also eine Art Hormon, welches in der Lage ist, Thrombozytenproduktion, also Megakaryopoese, zu stimulieren. Und damit war ich angefixt.
Okay.
Und ich habe dann Ende 94 Examen gemacht und plötzlich war das Thrombopoietin in aller Munde. Das war faszinierend, weil kurz nachdem es kloniert worden war, konnte man es rekombinant herstellen und hatte plötzlich, genauso wie beim Erythropoietin, ein rekombinantes, körpergleiches Hormon, was therapeutisch eingesetzt werden konnte. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen geschielt, wann kommt das Thrombopoietin in die Neonatologie. Aber rekombinantes Thrombopoietin hat es nie in die Neonatologie geschafft.
Okay, da kommen wir gleich zu der ersten Frage. Als du angefangen hast, wie waren da so Thrombozytenwerte, die dich beunruhigt haben?
Ziemlich hoch. Also wir haben damals immer gedacht, dass Thrombozytenzahlen unter 150 pro Nanoliter, also unter 150.000 pro Mikroliter, dass die pathologisch sind und dass das Kind sofort anfangen könnte zu bluten. Also okay. das war, ja, da war man sofort alarmiert eigentlich. Mhm. Mhm. Und dann ist das mit der Zeit immer weiter abgesunken. Also ein paar Jahre später redet man über 100.000 pro Mikroliter und jetzt weißt du, sind wir in ganz anderen Sphären
unterwegs. Genau, kommen wir nachher noch darauf. Ja. Ja. Also, sodass es eigentlich in den 90er Jahren durchaus sinnvoll gewesen wäre, das Thrombopoietin in die Praxis zu überführen.
Genau,
warum kam es nicht dazu?
Ja, das ist ganz interessant. Es geht natürlich immer sozusagen, wenn man so eine neue Substanz hat, in die großen Patientengruppen, die davon profitieren konnten. Hm. Und das waren damals vor allen Dingen onkologische Patienten. Und dann hat man das rekombinante Thrombopoietin sehr schnell in klinische Studien gebracht und hat es versucht, bei dieser Patientengruppe in der Onkologie anzuwenden. Hat gelernt, Man braucht einige Tage, bis die Megakaryopoese so anspringt, dass man normalisierte Thrombozytenzahlen hat. Und dann ist es das Problem in der Neonatologie, dass man zwar viele Ursachen für Thrombozytopenien hat, aber dass sie häufig kurz und passagier sind. Das war sozusagen der eine Faktor, der dazu geführt hat, dass es nicht schnell in klinische Studien gegangen ist, weil man sozusagen von der Pathophysiologie oder von der Rationale das nicht klar genug begründen konnte. Und dann kam eine Wahnsinnsenttäuschung relativ schnell, nachdem die ersten Studien publiziert waren, weil onkologische Patienten, nee, anders muss man genauer sagen, weil Patienten, die rekombinantes Thrombopoetin als Thrombozytenspender bekommen hatten, also wo man sozusagen vor der Spende die Produktion nochmal richtig anregen wollte, weil die Antikörper gegen rekombinantes Thrombopoetin gebildet haben und mit einem Schlag war das rekombinante Thrombopoetin vom Markt.
Okay.
Dann gab es aber später Entwicklungen, die super interessant sind, weil man, nachdem man die Biologie des Thrombopoetin und des Thrombopoetin-Rezeptors verstanden hatte, in der Lage war, Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten zu entwickeln. Und das ist eine ganze Gruppe von interessanten Medikamenten.
Okay, aber kommen wir jetzt erstmal, bevor wir die Therapie anfangen, zu den Ursachen für eine Thrombopenie. Eine, kann man ja verschiedene Gruppen zusammenfassen, eine Gruppe ist die Thrombozytopenie, die gleich nach der Geburt auffällt. Was sind da die wichtigsten Ursachen, an die wir denken müssen und welchen, ich sag mal, differenzialdiagnostischen Algorithmus würdest du vorschlagen?
Das ist total komplex, weil du hast das gleiche Phänomen wie bei anderen Störungen der Blutbildung. Du kannst Ursachen haben, die sind durch unzureichende Produktion bedingt und du kannst Ursachen haben, die sind durch Verbrauch bedingt. Und was man als erstes identifizieren muss, in welches ist die wahrscheinliche Ursache einer Thrombozytopenie und man muss die Schwere der Thrombozytopenie bedenken. Da gibt es keinen ganz einfachen Algorithmus für, sondern man schaut eigentlich, ist es eine Early-Onset oder ist es eine Late-Onset-Thrombozytopenie? Also beim Neugeborenen Early-Onset innerhalb der ersten 72 Stunden, Late-Onset jenseits von 72 Stunden. Das schränkt die Differentialdiagnostik dann schon ganz erheblich ein.
Lass uns mit der Early-Onset mal beginnen, also genau, die wirklich frühzeitige.
Bei der Early-Onset ist immer die Frage, wie schwer ist sie und an was ist sie assoziiert? Also wenn du eine intrauterine Wachstumsrestriktion hast bei einem Frühgeborenen, dann ist es ganz häufig so, dass du eine milde oder mittelschwere Thrombozytopenie hast. Die erholt sich aber ganz schnell. Da braucht man gar nicht intervenieren. Dann gibt es Thrombozytopenien, die sind immunologisch bedingt, die sind schwer und die sind auch mit einem hohen Blutungsrisiko assoziiert. Dann gibt es Thrombozytopenien, die sind an andere Infektionen assoziiert, also zum Beispiel eine CMV. Da ist wichtig, dass man den Verlauf beurteilt und die Schwere der Thrombozytopenie. Und dann gibt es angeborene, seltene Thrombozytopenien, die sind von der Thrombozytenzahl so mittelgradig ausgeprägt. Einige von denen manifestieren sich ganz früh, andere erholen sich, wieder andere werden schlimmer. Also es sind sehr, auch von Dynamik geprägtes differenzialdiagnostisches Überlegen.
Weiß man eigentlich, warum diese wachstumsretardierten Kinder häufig eine Thrombozytopenie haben?
Ja, die haben wahrscheinlich die Thrombozytopenie, weil die Erythropoese so stark stimuliert ist. Also die haben in der Leber hepatische Erythropoese.
Okay.
Extrem Stimulus, rote Blutkörperchen zu produzieren. Und wenn das stark ausgeprägt ist, geht als erstes die Megakaryopoese zurück und als zweites die Produktion von weißen Blutkörperchen. Deswegen sind das die Patienten, die dann ein erhöhtes Risiko haben, zum Beispiel eine Blutung zu bekommen oder eine Infektion zu bekommen.
Okay, wenn man jetzt die Kinder betrachtet, die eher eine späte Thrombozytopenie haben, dann denkt man ja sofort an eine Sepsis. Das ist ja so das erste klassische. Genau. An welche Sachen sollte man noch denken? Wie ist mit heparin-induzierter Thrombozytopenie?
Extrem selten. okay. beim Neugeborenen und ganz schwierig zuzuordnen. Also wenn du sozusagen Heparin in dem Kontext der Therapie hast, dann brauchst du für eine heparininduzierte Thrombozytopenie erstmal höhere Dosen, als wir das vielleicht zur Prophylaxe haben, wenn wir Mischinfusionen haben. Und das Zweite ist, wenn du in hohen Dosen Heparin einsetzen musst, dann hast du meistens eine Ursache, wo irgendwo eine Thrombose ist. Das heißt, du hast einen anhaltenden Verbrauch und es ist wichtiger, die Ursache dieser Thrombose zu behandeln, als nach irgendwelchen Minimaleffekten durch Heparin zu suchen. Das gibt es praktisch nicht mit Relevanz bei uns im Feld.
Neben der akuten Sepsis ist ja sicherlich auch die CMV-Infektion im späteren Verlauf noch eine Möglichkeit, daran zu denken. Und die Thrombose, du hast gerade gesagt, was empfiehlst du da differenzialdiagnostisch, die Thrombose abzuklären?
Also Thrombose würde ich so abklären, dass man einmal schaut, ob die Dedimere erhöht sind. Also Thrombozytopenie plus erhöhte Dedimere ist richtungsweisend und dann muss man sich auf die Suche nach dem Thrombus machen, mittels Sonographie. Und dann muss man gucken, welche Devices installiert sind, ob die ursächlich sein können. Also ich glaube, da muss man sehr zügig und beherzt auf die Suche gehen und auch praktische Entscheidungen treffen.
Ein Sonderfall sind ja jetzt Kinder mit Trisomie 21. Hier ist ja die Thrombopenie eher so ein Ausdruck von einer transienten abnormalen Myelopoese. Was schlägst du da vor?
Das ist ein ganz besonderes Krankheitsbild. Bei der Trisomie 21 entsteht die Thrombozytopenie durch eine Störung in der Biologie eines sogenannten Transkriptionsfaktors, also eines genregulierenden Elements in der Megakaryopoese, das ist das GATA1. Da wird ein verkürztes GATA1-Molekül hergestellt, was dazu führt, dass die Megakaryopoese ineffektiv ist. GATA1 hat auch wichtige Funktionen in der weißen Blutbildung. Und man weiß, dass Kinder, die eine Trisomie 21 haben, etwa in 10% der Fälle eine GATA1-Mutation haben, die zu einem transienten myelodysplastischen Syndrom führt. Das geht über die Zeit weg, weil die Leber offensichtlich in der Lage ist, diesen Transkriptionsfaktor irgendwann in ausreichender normaler Konstellation herzustellen. Aber von der Gruppe, die mit dem TMD betroffen ist, entwickeln ein paar Prozent später eine AML. Und deswegen muss man, wenn man in der Konstellation Thrombozytopenie und Trisomie 21 gut handeln möchte, eine klare Konzeption haben für das Monitoring der Thrombozytopenie in den ersten Lebensmonaten. Denn man möchte, wenn sich eine Leukämie entwickelt, die frühzeitig erkennen, kann man nicht sehr gut behandeln. Die hat eine etwas reduzierte Intensität der Chemotherapie im Vergleich zur Standard-AML.
Und die empfiehlst du da so ein Screening auf GATA1-Mutationen?
Also man weiß, dass bestimmte GATA1-Mutationen mit einem erhöhten Risiko in die Leukämie zu gehen assoziiert sind. Und was wir machen, ist, wir schlagen vor, dass man diese GATA1-Mutation durch Sequenzierung genau charakterisiert. Das muss man nicht in jedem Zentrum machen, das kann man zentral an die Studienleitungen aus der GPOH schicken.
Und es wäre sozusagen Kinder mit Trisomie 21 und Thrombozytopenie, wäre die Empfehlung sozusagen, das da einzuschicken.
Und ich würde, bevor ich das mache, würde ich die Entwicklung der Thrombozytopenie über die ersten Tage beobachten. Also es gibt ganz viele Kinder, da normalisieren sich die Thrombozytenzahlen auf über 100 beziehungsweise über 150 pro Nanoliter in den ersten Tagen. Da reicht es, wenn man ab und an das Blutbild kontrolliert. Und bei denen, die eine schwere Thrombozytopenie haben, also bei mir ist der Trigger dann eigentlich immer, wenn die unter 30 pro Nanoliter sind, dann würde ich an eine GATA1 Diagnostik denken und würde die auch veranlassen, um die Mutation zu charakterisieren und das Risikoprofil einschätzen zu können.
Okay. Okay, kommen wir jetzt zu den anderen Kindern wieder zurück. Und zur Therapie. Intuitiv hast du ja gesagt, war es früher üblich, 150er-Werte, 100er-Werte als Transfusionsgrenze anzunehmen, würde man intuitiv auch unterstützen, wo man denkt, okay, da ist ja eine große Gefahr, wenn ich wenig Thrombozyten habe, kann es zu Blutungen kommen. Aber mittlerweile werden die Grenzen immer niedriger. Mhm. Und wie kann ich es festmachen oder wie kann ich das beurteilen, wann eine Gefahr besteht, bei niedrigen Thrombozytenwerten zu bluten?
Also da gab es eine bahnbrechende Studie, das ist die PLANET-2-Studie. Die basierte auf der PLANET-1-Studie, bei der man gelernt hatte, dass der Effekt einer Thrombozytentransfusion nur kurzzeitig anhält. Also egal, ob das Kind 20, 50 oder 100.000 Thrombozyten hatte, wenn man transfundiert hat, am nächsten Morgen die Kontrolle machte, waren die, die eine fortgesetzte Ursache für die Thrombozytopenie hatte, fast wieder bei den Ausgangswerten. Dann hat man in der PLANET-2-Studie verglichen restriktive versus liberale Transfusionsgrenzwerte und da gab es ein völlig überraschendes Ergebnis, weil der liberale Transfusionsgrenzwert mit 50 pro Nanoliter mit einer erhöhten Mortalität und einer erhöhten Inzidenz der schweren BPD assoziiert war. Also die Rückfolgerung war, es ist günstiger für die Frühgeborenen, wenn man restriktiv Thrombozyten transfundiert mit einer Grenze von 25 pro Nanoliter, und das ist auch die gängige Praxis, die wir im Augenblick bei uns anwenden. Es gibt ein paar Sondersituationen, also zum Beispiel bei einer Alloimmunthrombozytopenie, die ja sehr schwer sein kann, wo es auch eher blutet, da muss man vielleicht etwas liberaler sein. Mhm. Also, da würde man da gibt es aber spezielle Empfehlungen zu, würde man etwas abweichen von dem, was ich gerade erklärt habe.
Du bist ja Mitautor von dieser internationalen Leitlinie zu der Thematik. Ist es die Key Message? Oder welche weiteren Punkte habt ihr in der Leitlinie noch fixiert?
Nee, da gibt es keine internationale Leitlinie zu, die gibt es nur zu den Erythrozyten. Es ist eine im Werden, aber die ist noch nicht publiziert. Das Schwierige bei den Thrombozyten ist, dass wir gar nicht genau wissen, wie viel Thrombozytenkonzentrat soll man überhaupt transfundieren und in welcher Zeit soll man das transfundieren. Und die Frage, wie viel, ist deshalb relevant, weil die transfundierten Thrombozyten binden das körpereigene Thrombopoietin. Mhm. Und damit supprimiert man körpereigene Erholung der Megakaryopoese. Das heißt, wenn man einmal viel transfundiert, ist das Risiko, dass man ein zweites Mal transfundieren muss, erhöht. Und man muss aufpassen, dass man diesen Krankheitsprozess nicht anheizt. Es gibt manchmal Thrombozytopenien, wo man mehrfach transfundieren muss, weil man zum Beispiel die Ursache für die Thrombozytopenie nicht in den Griff bekommt. Und da wissen wir nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu transfundieren oder ob man nicht eher restriktiv sein sollte und nur 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht transfundiert. Da gibt es noch keine kontrollierten Studien zu. Hm. Aber manchmal hilft es, wenn so eine persistierende Thrombozytopenie vorherrscht, mal eher das Volumen ein bisschen runterzufahren. Okay. Damit sich die Kinder schneller. Und dann ist auch eine Diskussion, ob man vielleicht die Thrombozytenmasse, die man in dem Konzentrat hat, berücksichtigen sollte. Also die Niederländer zum Beispiel verwenden sogenannte Hyperconcentrates. Das heißt, da ist das Volumen klein und die Anzahl der Thrombozyten ist höher. Und auch da muss man sozusagen nochmal genauer schauen, hat das einen Benefit oder hat das vielleicht sogar eher einen Nachteil? Hm.
Aber damit haben die Zuhörer des Neocast schon wieder so einen kleinen Einblick in die Leitlinie, die da irgendwann erscheint, aber was diskutiert wird. Vielen Dank.
Ja, das Schwierige ist, Leitlinie schreiben, ohne dass es mehrere Paper zum Vergleich gibt. Ja. Und das ist der Unterschied zu den Erythrozyten. Weißt du, bei den Erythrozyten kannst du 6 Studien nehmen. Ja. Du kannst sagen, die gruppiere ich in 4+2 und gehe da eine systematische Analytik auf der basierend ich eine Empfehlung formuliere, ist hier total schwierig, weil im Prinzip fehlen Folgestudien oder ergänzende Studien, die dann irgendwie eine vernünftigere Datenanalyse möglich machen. Aber was ich verraten kann, ist, dass die Amerikaner quasi die Planet-2-Studie etwas modifiziert im Augenblick auch multizentrisch durchführen. Das heißt, wir sind kurz davor, dass wir, ich würde mal schätzen, in etwa spätestens in 2 Jahren, also spätestens 27, eher 26 flankierende Daten haben, die dann dazu führen werden, dass man eine internationale Empfehlung formulieren kann.
Ja, aber umso wichtiger ist es für den Kliniker, wenn so verschiedene Aussagen da sind, irgendwie wenigstens so eine Rückmeldung von Experten zu haben, wo man sagen kann, okay, wir haben keine Daten, aber das und das ist sozusagen vielleicht Konsens oder dieses Vorgehen ist praktikabel in der Praxis.
Also für mich gilt bei den Thrombozyten so ganz klar der Satz, weniger ist mehr.
Da kommt ja die spannende Frage, wir hatten es bei den Erythrozyten schon diskutiert, die Rolle des Plasmas. Wenn du jetzt sagst, diese höher konzentrierten Thrombozyten sind vielleicht, haben unterschiedliche Wirkung als niedrig konzentrierte Thrombozyten, ist es das Plasma oder sind es die Thrombozyten?
Beides.
Okay.
Die Reagibilität des Thrombozyten ist das eine und das braucht, um eine ausgeglichene Balance zu haben zwischen Hyper- und Hypokoagulität, braucht es ein korrespondierendes System quasi. Das heißt, du kannst die Gerinnungsphysiologie, indem du ein adulten Thrombozyten in fetales Plasma sozusagen transfundierst, durcheinander bringen und umgekehrt kannst du, wenn du adultes Plasma nimmst und das mit fetalen oder neonatalen Thrombozyten in den Kontext bringst, kannst du leichter Blutungen auslösen. Also diese Balance zwischen den Faktoren, die pro- und antikoagulatorisch wirken, ist extrem wichtig und vulnerabel. Mhm. Und das müssen wir als Neonatologen verstehen. Wir hatten eben schon mal drüber gesprochen, das ist total schwierig, was wir hinsichtlich Plasmatransfusionen empfehlen sollen. Also Plasmatransfusionen sollten, glaube ich, sehr kritisch überdacht werden. Sie haben keinen Stellenwert in einer Behandlung der arteriellen Hypotension. Sie haben keinen klaren Stellenwert in der Volumentherapie. Sie sollten wirklich bei einer Störung der Gerinnungsfaktoren auf hepatischer Ebene ihren Einsatz finden. Und das muss klar begründet werden. Und die Notwendigkeit von Plasmatransfusionen und auch der Einsatz von Plasmatransfusionen wird in den nächsten Jahren sich erheblich verändern. Wir werden wesentlich restriktiver werden.
Wahnsinn, ist ja auch ein dramatischer Wandel. Also wenn ich an meine ersten Jahre denke, da Plasma wurde ja ziemlich liberal gegeben bei Volumensubstitution. Genau.
Zur Erstversorgung dazu. Ja, das war selbstverständlich.
War immer der Gedanke, damit kann ich vielleicht Hirnblutung vermeiden, weil die Gerinnung dann ein bisschen besser ist und so weiter.
Ja, und auch der Gerinnungsscreen, den wir heute machen, ist eigentlich nicht up-to-date. Das wird sich auch revolutionieren.
Spannend. Okay, jetzt hat man gesagt, die bei normalen halbwegs stabilen Kindern tolerieren wir sehr niedrige Grenzwerte. Wie sieht's denn aus perioperativ oder präoperativ?
Tja, auch schwierig. Es ist keine Evidenz. Die praktischen Empfehlungen sind so, dass man sagt, da sollte man, und das muss man mit der Anästhesie und dem Chirurgen irgendwie klarkriegen, sollte man höhere Thrombozytenzahlen haben, aber sie müssen nicht über 100.000 pro Mikroliter sein oder so 100 pro Nanoliter. Ich glaube, das ist irgendwie da so der Grenzwert. Vielleicht, also bei einer Lumbalpunktion würde mir reichen, wenn sie über 50 pro Nanoliter beziehungsweise 50.000 pro Mikroliter sind. Also da braucht man gar nicht so eine Angst haben. Außer wenn es eine schwere Sepsis ist und mehrere Kaskaden durcheinander geraten sind.
Und da ja der Verbrauch wahrscheinlich auch noch weiter geht. Ja. Und,
wenn man Verbrauch hat, man muss den Verbrauch bekämpfen. Ne? Das ist entscheidend.
Okay, Christoph, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen zum Podcast, was hat sich bis dahin entwickelt? Was ist deine Aussicht?
Also das ist so ähnlich, wie ich es eben schon mal angedeutet habe. Ich glaube, wir werden beim Plasma, werden wir eher neonatales Plasma oder so plazentares Plasma verwenden wollen. Bei den Thrombozyten wird es schwierig sein. Da wird man nicht einfach so ein fetales, querstrich neonatales Thrombozytenkonzentrat herstellen können, weil die Anaktivierung der Thrombozyten wahrscheinlich so intensiv ist, dass es nicht möglich ist, dieses Präparat für mehrere Tage verwendbar zu halten. Wobei, da muss man auch vorsichtig sein, weil es gibt Entwicklungen, die sagen, vielleicht ist es günstiger, das Thrombozytenkonzentrat bei niedriger Temperatur zu lagern. Man muss viel lernen über die Additive, die wir in den Thrombozytenkonzentraten haben. Da sind viele Substanzen, die kritisch zu hinterfragen sind, weil sie vielleicht Aktivierungskaskaden induzieren. Und wir haben beim Thrombozyten so eine ganz besondere Physiologie. Wir haben in dem Thrombozyten sogenannte Biological Response Modifiers, die es beim erwachsenen Thrombozyten gibt, aber die im fetalen Thrombozyten oder im neonatalen Thrombozyten fehlen. Die haben ganz sonderbare Namen. Also mein Lieblings-Biological Response Modifiers, der heißt Dickkopf 1, DKK1. Okay. Ja, also da hat sich wahrscheinlich mal irgendjemand geärgert, ein spezifisches Protein charakterisieren zu können. Und als er es dann endlich hatte, hat es Dickkopf 1 genannt. Dickkopf 1, also DKK1, weiß man heute, ist ein Treiber der bronchopulmonalen Dysplasie. Und wir haben Experimente im Labor gemacht, wo wir adulte Thrombozytenkonzentrate bei unterschiedlichen Temperaturen, also Raumtemperatur 21 Grad versus 4 Grad kühl gelagert, innerhalb der normalen Lagerungszeit und mit verlängerten Lagerungszeiten untersucht haben und stellen fest, dass zum Beispiel die KK1 über die Zeit und vor allen Dingen, wenn es bei Raumtemperatur ist, wesentlich stärker freigesetzt wird aus den Thrombozyten in den Thrombozytenkonzentraten als in der gegenläufigen Konstellation. DKK1 gibt es im fetalen Thrombozyten nicht, sodass eine Hypothese, und das ist durch die Experimente unterstützt, ist, dass wenn man adulte Thrombozyten transfundiert, die warm und lange gelagert sind, mehr von diesen Substanzen freigesetzt wird und dann der Treiber von Krankheitsbildern wie BPD ist. Und das ist extrem komplex. Ich glaube, da sehen wir nur die Spitze des Eisbergs. Und da werden wir uns in 10 Jahren drüber unterhalten.
Das ist ja ein interessanter Ansatz. Also ich beschäftige mich ja viel mit der BPD, aber da ist sehr wenig Fokus drauf auf unser Transfusionsregime, Thrombozytenregime, Plasmaregime und so weiter.
Ich bin total überrascht.
Das ist,
ne?
Deswegen, also, ja. Ist ganz gut, sich auszutauschen, mal.
Ja, und ich glaube, man muss bei der BPD diese Komponenten, die nicht jetzt durch bestimmte Erreger, Ureaplasmen oder so etwas bedingt sind, man muss die stärker in den Fokus drücken und man muss, glaube ich, mehr über, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, sterile Inflammationsreaktion und man muss mehr über Vaskulogenese oder wie man die Vaskulogenese und Mikroperfusion beeinflusst lernen. Ne? Also wenn ich mit Mikrothromben in diesem vulnerablen Gefäßbett Schäden auslöse, dann ist das sicher auch ein Treiber des Krankheitsbildes.
Vielleicht ist es auch die Lösung, gibt ja gute Untersuchungen, die sehr große Unterschiede in der BPD-Häufigkeit zwischen einzelnen Einrichtungen zeigen. Und jeder rätselt darüber nach, ob die jetzt irgendwie was im Management ändern. Und jeder guckt natürlich auf die objektiven Sachen wie Beatmung oder Sauerstoffmanagement. Und da gab es keine großen Unterschiede. Aber vielleicht sind solche Sachen wie Blutabnahmen, Transfusionshäufigkeiten, Plasmatransfusionen oder so, die da den Unterschied machen.
Wir verfolgen diesen Ansatz ja im sogenannten Neonatal Transfusion Network. Ich weiß nicht, ob das schon mal so ein bisschen besprochen worden ist hier im Podcast, aber wir haben einen paneuropäischen Verbund von 22 europäischen Ländern, wo wir uns Fragen der Transfusionsmedizin beim Neugeborenen zuwenden. Und das wird noch in diesem Jahr ein Paper rauskommen, wird erklärt und beschrieben, welche Unterschiede wir bei der Herstellung von Blutkomponenten innerhalb von Europa haben. Das ist dramatisch unterschiedlich.
Okay.
Und wir haben das bis jetzt nur im nationalen Kontext abgefragt, weil wir dachten, der Zugang ist am einfachsten über die Fachgesellschaften und deren Standards. Aber wenn man das nur einfach mal so im nationalen Kontext in Deutschland anschaut, dann haben wir ganz unterschiedliche Hersteller dieser Produkte und wir wissen zum Teil gar nicht genau, was sind die Unterschiede zwischen denen. Also hat man Apheresepräparate, hat man gepoolte Präparate, was hat man für eine Lagerungsdauer, welche Stabilisatoren sind da drin, bei welchen Temperaturen wird gelagert und das wird man sich angucken müssen. Ich glaube, dass wir bei diesen transfundierten Blutkomponenten noch keinen optimalen Standard für die Neonatologie haben.
Spannend. Ich sehe, in 10 Jahren haben wir immer noch ein Thema zum Unterhalten.
Na klar.
Okay, super.
Wir haben ja noch ein paar Berufsjahre.
Genau. Perfekt. Wie sieht's aus? Aktuelle Publikationen. Hast du da auch was mitgebracht für uns?
Ja, also ich würde empfehlen, aktuelle Übersichtsarbeit von Martha Sola-Wissner, publiziert in Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2025, Recent Advances in NICU Platelet Transfusions.
Okay, also den Link werden die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder in den Shownotes finden. Also wenn man ein bisschen mehr ins Detail gehen möchte, lesen sich das durch.
Oder Planet 2 im Original. Ja.
Das ist die zweite Möglichkeit. Es ist immer gut, sich die Originalstudien anzugucken, was die Experten denn dazu sagen. Und es macht eigentlich auch richtig Spaß, so diese Studien mal mit ein bisschen Muße zu lesen, weil vieles zwischen den Zeilen steht oder auch nicht so im Mittelpunkt steht, aber für die klinische Praxis schon von Relevanz ist.
Und manchmal sind die Editorials total gut.
Okay.
Also es gibt bei den Erythrozyten zum Beispiel gibt es ein ganz starkes Editorial zu der Transfusionspraxis in Europa versus eine Publikation in den USA. Und eigentlich ist das, was sozusagen im direkten Vergleich den Editoren als offenen Fragen durch den Kopf geht, für die, die im Feld arbeiten und ich glaube auch für die klinische Anwendung extrem hilfreich.
Okay, also wer bis jetzt den Podcast zu den Erythrozyten noch nicht gehört hat, der hat da noch einen zweiten Literaturtipp bekommen. Und ansonsten, wer eher so ganz klinisch, basisklinisch aktiv ist, der kann sich die neue Checkliste angucken. Da gibt's auch ein neues Artikel, eine neue Kapitel dazu, zu den Transfusionen von Thrombozyten, habe ich jetzt zwischen den Zeilen gehört. Also kleiner Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen des Neocasts. Christoph, zum Schluss möchte ich jetzt eher mal eine Aussage haben von dir. Was empfiehlst du jungen Kollegen, Kolleginnen, wenn die ihre klinische Karriere starten? Wir hatten letztes Mal schon mal über die Wissenschaft gesprochen. Was kannst du denen so mit auf den Weg geben bezüglich der klinischen Karriere?
Also ich glaube, gucken. Mhm. Das heißt, von den Erfahrenen lernen, jede Prozedur, die man irgendwie sehen oder mitmachen kann, miterleben. Und ich glaube, ein ganz hoher Stellenwert hat die Sonographie und die Echokardiographie, weil man die Komplexität der Zusammenhänge mithilfe dieser beiden Methoden erheblich besser versteht. Mhm. Das wäre mein Tipp. Und ich glaube, es sind viele Feinheiten im klinischen Fach, die einem sehr wichtig sein sollten, also ganz besonders schwierige Prozeduren unter besten hygienischen Bedingungen und Peer-to-Peer dort von den Erfahrenen zu lernen. Das wäre mein Tipp.
Super, tolles Abschlusswort. Christoph, ich danke dir herzlich für deine Expertise und für das interessante Gespräch.
Ja, tschüss. Danke auch. Vanessa. Tschüss.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Thrombozytentransfusion bei Neugeborenen mit Professor Christoph Dahme aus Berlin. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen Sie die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.